Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Jannike Deinmeier zu Gast. Sie ist Blog-Coach und Produktivitäts-Junkie. 98% Österreicherin und 2% Lakritz-Liebhaberin. Als Mama von 4-jährigen Zwillingen weiß sie, wie wertvoll Zeit ist, und sie kennt ganz viele Tricks, um mit wenig Aufwand maximale Erfolge zu erzielen. Das Besondere finde ich so: obwohl sie nur 20 Stunden pro Woche arbeitet, ist sie erfolgreicher als in der Zeit ohne Kinder. Und auf ihrer Webseite habe ich dann ein ganz besonderes Zitat von Henry Ford gefunden, nämlich: Wenn du auf den Mond zielst und du triffst ihn nicht, landest du immer noch bei den Sternen. Ich finde immer, die Auswahl eines Zitats sagt viel über den Menschen aus. Und hier sehe ich bei dir, liebe Jannike, ganz viel um einen klaren Fokus, dass sich da ganz viel um klaren Fokus dreht und dass du ein fröhlicher und positiver Mensch bist. Herzlich willkommen.
Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir bündeln ja immer gerne so die Essenz unserer Arbeit in der Selbstständigkeit mit Begriffen. Mhm. Und du nennst dich Blog-Coach und Produktivitäts-Junkie. Was verstehst du darunter?
Ja, diese Begriffe, die es immer gibt, das ist immer so schwierig. Aber ja, was verstehe ich drunter? Also meine Reise in der Selbstständigkeit hat angefangen als Blog-Coach, wobei ich da auch dazu sagen muss, ich bin kein Coach im herkömmlichen Sinne, sondern es gab einfach keinen besseren deutschen Begriff irgendwie, der gut zum Thema Blog gepasst hat. Also Blog-Trainerin, wenn du das so sehen möchtest. Das heißt, ich zeige Selbstständigen, wie sie einen Blog aufbauen können und so Reichweite und Sichtbarkeit bekommen. Und ich kann das deshalb machen, weil ich sehr viel Erfahrung schon habe. Also ich blogge jetzt seit 16 Jahren. Ich habe direkt nach einer Matura angefangen und habe halt immer wieder dazugelernt und war dann in einer Agentur auch und habe mich um das Thema Blogs gekümmert. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt aber Selbstständigen helfen, und wo nicht so eine riesig große Maschinerie dahinter ist, sondern wirklich mit der Person arbeiten. Und so bin ich eigentlich auf den Begriff Blog-Coach gekommen. Und für alle, die jetzt zuhören und vielleicht schon mal einen Blog gestartet haben oder einen Blog haben, die wissen ja, dass Bloggen Zeit kostet. Oder ich will gar nicht sagen, Zeit kostet, sondern Bloggen ist eine Investition, die Zeit, die man da verbraucht. Und ich bin natürlich, du hast es schon gesagt, ich bin Mama von Zwillingen und ich hatte früher richtig viel Zeit. Also ich bin auch so ein bisschen ein Workaholic im Herzen, und ich habe früher 12 bis 14 Stunden pro Tag gearbeitet. Da ist sich natürlich schon ausgegangen, dass ich Blogartikel schreibe, dass ich das und das und das mache. Und das geht halt irgendwann nicht mehr. Gerade bei mir, wie ich dann die 2 Kinder hatte und am Stillkissen gesessen bin und mir gedacht habe, was mache ich jetzt? Und da habe ich angefangen, mich verstärkt noch mit Produktivität zu beschäftigen. Ich war schon immer ein strukturierter Mensch, aber es ist mir nicht gelungen, so dieses Strukturierte, das ich im Kopf hatte, noch wieder wirklich umzulegen. Und da habe ich angefangen, mich wirklich mit Produktivität, was gibt es für Techniken, was könnte ich machen, zu beschäftigen. Und da ist für mich halt eins ganz wichtig geworden, nämlich Fokus, dass ich mich fokussieren muss. Und ja, so bin ich jetzt zu diesen 2 Begriffen quasi gekommen.
Das Stichwort Fokus, da fällt mir auch gerade ein neuliches Gespräch, was ich mit einer Kundin hatte, die jetzt auch voll in die Selbstständigkeit gegangen ist, hinter sich eine riesengroße Wand mit 150 verschiedenen Spickzetteln und Post-its, und die sagte nur: Ja, du siehst ja hier, ich habe 1000 Ideen, und mein Tag ist voll, ich weiß gar nicht, wann ich das alles bearbeiten soll. Das ist ja so die Situation, die wahrscheinlich viele kennen. Wo startest du denn dann? Also was war auch vielleicht für dich selber so der Einstieg in das sortiertere Arbeiten?
Also ich muss gestehen, ich hatte einen riesengroßen Vorteil, weil dadurch, dass ich die Kinder hatte, konnte ich mich nur auf eins konzentrieren. Das heißt, ich hatte echt, wenn nicht 3 Stunden pro Woche am Anfang. Das heißt, ich musste mir anschauen, was hat in meinem Business bisher am besten funktioniert, was hat mir am meisten Geld gebracht, was erlaubt es mir auch von der Zeit her, das zu machen. Und das war bei mir mein Mitgliederbereich, also mein Blogging-Programm, wo ich nicht ständig anwesend sein muss. Das heißt, für mich war es relativ einfach, da das zu finden. Aber auch heute, ich meine, heute ist ja auch, ich habe auch Millionen Ideen pro Tag, glaube ich. Ich glaube, wir alle Selbstständigen haben das, weil sonst wären wir nicht selbstständig. Aber auch heute ist es noch so, dass ich mir jedes Mal anschaue, okay, welche von meinen Ideen bringt mir denn potenziell am meisten Umsatz beim wenigsten Zeitaufwand? Und das ist natürlich nicht immer einfach zu beurteilen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich halt seit 9 Jahren schon im Online-Business bin. Das heißt, ich habe schon viel Erfahrungen und ich habe viel ausprobieren dürfen. Auch ich weiß zu einem gewissen Teil, was funktioniert und was nicht. Aber was ich meinen Kunden dann auch immer sage, ist, hol dir Unterstützung. Es ist vollkommen normal, wenn du ganz neu im Geschäft bist oder relativ neu im Geschäft bist, dass du nicht weißt, was denn wahrscheinlich am besten funktioniert, beim wenigsten Aufwand. Und da ist es immer gut, sich Unterstützung zu holen von einem Coach, von einem Trainer, der einem helfen kann, das zu beurteilen.
Mhm. Die Erfahrung habe ich selbst auch am Anfang gemacht bei meinem eigenen Einstieg vor 5 Jahren ungefähr in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Mhm. Ich dachte auch immer so, ich müsste alles. Ich muss jetzt einen YouTube-Kanal machen, ich brauche jetzt eine E-Mail-Liste, ich muss bei Social Media und dann nicht nur bei einem, sondern noch gleich bei Instagram und bei LinkedIn und noch am Anfang bei Facebook und dann kriegt man ja schon die Hörner. Und wie du auch sagst, ein Unterstützer, eine Unterstützerin kann ja da auch schon mal so ein paar Hinweise geben, was ist denn vielleicht funktional für einen Anfang? Und
ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und also ich habe ja genau den gleichen Fehler gemacht. Also wenn ich jetzt sage, du musst dich fokussieren, heißt das nicht, dass ich das schon immer gemacht habe, sondern meine Selbstständigkeit hat auch genau damit angefangen. Ich habe einen Blog gemacht, ich hatte sofort einen Newsletter, ich hatte, ich glaube, 5 Content-Upgrades, also Freebies für meine Blogartikel. Ich hatte auch Facebook und Instagram, alles andere gab es damals noch gar nicht so richtig. Und also ich habe alles gemacht und hatte dann tatsächlich ein wahnsinniges Durcheinander, ein Kuddelmuddel, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, und habe richtig, richtig lang gebraucht, da Ordnung hineinzubringen.
Mhm. Und wie hast du es gemacht? Das ist ja
Ordnung hineinzubringen. Ja, genau. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach Schritt für Schritt wieder reduziert, alles das rausgeworfen, wo ich gesehen habe, es bringt nichts. Also ich bin ein großer Fan von Statistiken und Zahlen und da auszuwerten, weil ich finde, das ist einfach wahnsinnig wichtig, um zu sehen, was funktioniert und was nicht, weil unser Bauchgefühl oder unser Gefühl an sich ist da manchmal trügerisch. Das heißt, ich habe mir wirklich angeschaut, jetzt zum Beispiel bei 5 Solidmagneten, welcher funktioniert denn? Welcher bringt mir denn die Leute? Und alle anderen habe ich rausgeschmissen. Und das war ein Prozess. Das war nicht einfach, weil natürlich habe ich wahnsinnig viel Liebe und Arbeit in diese ganzen Sachen gesteckt. Aber im Endeffekt ist es halt auf das hinausgelaufen, dass ich doch erfolgreicher war, weil ich meine Energie nicht auf 5 verschiedene Sachen konzentriert habe, sondern nur auf eine Sache.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele lange vernachlässigen, diese Statistik, das haben wir, glaube ich, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert, ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, welche Aussagekraft und was für ein Potenzial letztlich so in den Analytics liegt.
Ja. Ja, da kann ich dir vollkommen recht geben. Es ist nämlich auch nicht einfach, weil wenn wir jetzt starten, wir glauben halt immer, okay, wir müssen das und das und das machen. Und was wir aber vergessen ist, dass wir es so machen müssen, dass wir es gleich messen können. Weil ganz oft machen wir irgendwas und kommen dann drauf, das sollte ich jetzt messen und da sollte ich mir die Zahlen anschauen. Und dann ist aber nichts hinterlegt, wie ich diese Zahlen messen kann. Und da muss man eigentlich gleich am Anfang überlegen, wie schaut denn mein Funnel zum Beispiel auch aus? Also was bringt mir jetzt eben die Kunden? Und wenn ich das nicht von Anfang an mache, muss ich eben schauen, okay, dass ich das im Nachhinein einbaue. Und dann habe ich halt das zweite Problem, das auch wir oder viele Selbstständige haben. Dann muss ich geduldig sein, bis mir die Zahlen wirklich was sagen können. Und ich glaube, auch diese Geduld liegt uns Selbstständigen nicht unbedingt.
Ja, das soll ja auch möglichst schnell irgendwie alles erfolgreich genau. werden, auf jeden Fall. Das ist ja, ja. auch ein guter Antrieb letztlich und ein guter Motor. Ja. Ich habe noch eine Rückfrage zu dem, was du gesagt hast, dass du dann dich entschieden hast, dich wirklich auf eins zu konzentrieren. Ja. Dazu gehört ja auch eine Portion Mut. Ich habe das bei mir selber so gespürt. Ich habe ganz lange rumgehampelt, zum Beispiel mit Instagram. Mhm. Und habe dann einen Kurs gebucht und auch noch letztes Jahr und habe dann versucht mit schicken Vorlagen und basteln hier und posten da und habe immer gemerkt, es quält mich, es ist nicht meins. Und irgendwann habe ich dann entschieden, mit dem Weihnachtspost war Schluss, jetzt höre ich hier auf diesem Kanal. Das ist nicht mein Kanal. So, ja. und das braucht, ich habe das selber bei mir gemerkt, ich dachte, puh, da muss ich mich jetzt aber ganz schön zusammenreißen, um diese Entscheidung zu treffen. Was für eine innere Haltung hat dir da geholfen?
Dass es nicht anders ging, tatsächlich. Also gerade bei Social Media finde ich das total spannend, weil da habe ich schon öfter den Prozess durchgemacht von, ich lasse diesen Kanal jetzt weg. Und da fand ich es halt so spannend dann, weil ich auch da wieder auf die Zahlen zurückgegangen bin. Das heißt, ich habe mir aktiv vorgenommen, okay, ich teste jetzt nochmal, lassen wir es bei Instagram zum Beispiel, ich teste jetzt nochmal bei Instagram für 3 Monate, wenn ich da meine Energie drauf konzentriere, funktioniert es dann. Und dann habe ich mir wirklich so ein Startdatum und ein Enddatum gegeben. Und wenn ich dann sage, okay, zu dem Enddatum funktioniert es nicht, dann lasse ich es. Mhm. Und ganz konkret, Pinterest zum Beispiel ist auch so ein Kanal, den ich gerade wieder teste, den ich jetzt lang vernachlässigt habe. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt packe ich da nochmal alles rein, in meinem Fall keine Zeit, weil ich die Zeit nicht investieren kann, aber ich habe eine Pinterest-Expertin da geholt und gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal ein halbes Jahr, wir schauen mal, was passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell bin ich bei 3,7% Traffic bringt mir Pinterest. Das ist halt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ich kann, also momentan bin ich eher auf den Kanal, wird es wahrscheinlich in meinem Business nicht sehr viel länger geben, wenn sich nicht noch was wahnsinnig ändert.
Ich finde, ein Hinweis oder was ich jetzt so rausgehört habe, wie du es machst, das finde ich noch sehr wertvoll, sich nämlich da Zeiten zu setzen und ja. genaue Ziele zu haben, bis dann und dann probiere ich es und wenn es dann nicht funktioniert, lasse ich es wieder. Ja. Ich glaube, das hat ja auch wieder was mit sehr strukturiertem Arbeiten und zielorientiertem Arbeiten zu tun. Das finde ich auch wirklich nochmal einen ganz, ganz wertvollen Hinweis, dass man sich selber limitiert ein Stück weit.
Genau. Also ich empfehle da immer mindestens 3 Monate zu nehmen, weil gerade bei diesen Kanälen, es kann dann mal irgendwie das Wetter schlecht sein oder so, keine Ahnung. Und dann können die Zahlen verfälscht sein. Also mindestens 3 Monate würde ich dem Ganzen schon geben. Aber nicht nur die Zeit begrenzen, sondern auch wirklich ganz konkret sagen, was möchte ich denn erreichen? Was muss denn dieser Kanal für mich liefern? Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt über Instagram nachdenkst, dass du sagst, dieser Kanal muss mir jedes Monat eine Kundin bringen. Wenn ich die nicht bekomme, dann ist meine Zeit, die ich da investiere, woanders sehr viel mehr wert. Mhm.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast dich dann auf eine Sache fokussiert und das ist ja das Bloggen bei dir. Ja. Das steht ja ganz im Vordergrund. Was spricht denn dafür, dass jetzt Selbstständige genau diesen Kanal wählen? Was sind denn einfach Vorteile dieser Art des Content-Marketings?
Ja, so ganz generell für alle Selbstständige kann ich es jetzt gar nicht beantworten, weil es ist nicht für jeden der richtige Kanal. Muss ich ganz deutlich sagen und will ich auch immer ganz deutlich sagen, weil ich bin jetzt niemand, der sagt, du musst jetzt und anders geht's nicht, sondern was wir uns generell mal fragen müssen ist, was ist denn mein Ziel als Selbstständiger überhaupt? Und da ist das Ziel, okay, ich möchte Reichweite bekommen, ich möchte Kunden bekommen und im Idealfall halt das auch laufend. Das heißt, ohne dass ich jetzt ständig posten muss. Das ist auch so, was viele wollen, gerade weg von Social Media, von Instagram, Facebook. Und da ist zum Beispiel der Blog ein sehr gutes Medium. Da ist zum Beispiel YouTube ein sehr gutes Medium oder der Podcast zum Beispiel auch ein sehr gutes Medium. Also so diese Longform-Content-Formate, vielleicht ist das ein Begriff, den du schon mal gehört hast oder den auch unsere Zuhörer schon mal gehört haben. Und dann muss sich jeder für sich eigentlich fragen, was ist denn das Medium, das mir am besten liegt? Und in meinem Fall ist es ganz klar Schreiben, weil ich bin eher ein introvertierter Mensch auch wenn man das gar nicht mehr so arg merkt, weil so Podcast-Interviews zum Beispiel sind für mich auch kein Problem mehr, weil die Übung macht es einfach. Aber für mich ist halt das Schreiben, ich denke, während ich schreibe. Also selbst wenn ich jetzt einen Podcast für meine Podcasts aufnehme, dann schreibe ich mir das vorher auf, weil so denke ich quasi. Und mir liegt das, dass ich das immer wieder überarbeiten kann. Und das ist auch was meine Kunden sehr schätzen. Weil das ist nicht so wie bei einem Podcast, das ist einmal draußen, sondern du kannst eigentlich jeden Tag, wenn du möchtest, da irgendwas dran ändern. Empfehle ich nicht, weil da verbrauchst du viel zu viel Zeit. Aber du kannst es halt immer wieder überarbeiten. Und was beim Blog natürlich ein wahnsinnig großer Vorteil ist, ist die Suchmaschinenoptimierung. Du kannst es sehr leicht für die Suchmaschine optimieren und bist halt da auch sehr gut laufend auffindbar. Und das ist halt so ein, wenn jemand sagt, ich schreibe eigentlich ganz gerne oder ich habe nichts gegen Schreiben, dann empfehle ich immer einen Blog, weil du nämlich auf dem Blog auch alle anderen Content-Formate ja verbinden kannst. Das heißt, wenn du einen Podcast hast, kannst du den Podcast am Blog einbinden. Wenn du ein YouTube-Video hast, kannst du das dort einbinden, dort dann vielleicht auch noch eine Zusammenfassung machen oder ein Transkript und hast dort dann wieder den Vorteil, dass die Suchmaschinenoptimierung da eben wieder greift.
Ich selbst finde das auch viel entspannter, so an einem Thema ausführlich rumzudenken und dazu eben einen Blogartikel zu schreiben. Und dann kann ich ja auch den Blog recyceln für in kleine Häppchen, wenn ich dann bei Social Media etwas poste. Und ich finde auch, es ist letztlich, also bei mir, ich habe bei mir selber das so erlebt, ich finde es auch motivierender, etwas zu produzieren, von dem ich weiß, das ist nicht gleich übermorgen in der Versenkung verschwunden, sondern das bleibt einfach nachhaltig auf meiner Webseite oder in meinem Podcast-Kanal. Und ich fand das immer so, ja, letztlich schon beim Erstellen von Posts finde ich es manchmal frustrierend, wenn da mal viel Arbeit reinfließt, dass das ja eben, wie gesagt, gleich übermorgen wieder verschwindet. Und das tut es ja beim Blog nicht. Und das Spannende, nach meiner Erfahrung, fand ich auch, ich schreibe ja jetzt auch schon länger einen Blog und dann einfach auch mal zu gucken, so wie wächst denn allmählich die Klickrate auf die, wie viel Zugriffe habe ich auf die einzelnen Artikel und dann finde ich, ist es auch was, du hast ja auch vom Überarbeiten gesprochen. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, Kontrolle abgeben. Das ist so ein Artikel, der geht im Moment ab. Ich weiß gar nicht so recht, warum, aber ist auf Platz 1 mit diesem Keyword. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel nochmal genau angeguckt, wenn da jetzt so viele drauf landen, führe ich die denn auch mit dem Blog dahin, wo ich sie hinhaben will? Dann habe ich nochmal so ein bisschen nachjustiert. Ist der Newsletter-Hinweis auch an der richtigen Stelle und so etwas? Das ist ja auch eine Chance beim Bloggen.
Absolut. Und du sagst es, das war was, worauf ich auch noch eingehen wollte. Du hast ja beim Blog die Leute dann schon auf deiner Plattform. Also der Blog ist ja meistens auf der Website eingebunden. Das heißt, sie haben erstens keine Ablenkung von anderen Episoden oder anderen Videos oder was weiß ich, sondern sie sind wirklich auf deinem Kanal. Dann hast du dort dein Branding. Das heißt, du kannst sie in deine Welt hineinziehen. Und du kannst sie ziemlich gefinkelt in deinen Newsletter hineinbekommen, weil du kannst dort Pop-ups schalten, du kannst Einblendungen im Blogartikel machen. Und das Ziel ist ja, dass die Leute, nachdem sie auf uns aufmerksam geworden sind, in unsere Newsletterliste hineinkommen, weil dort ist es am allereinfachsten zu verkaufen. Und ich habe ja auch einen Podcast und den Blog. Und ich merke da, dass der Podcast zwar schon sehr gern angehört wird und das ist oft so dieser, also wenn ich die Follower habe, das ist so der Kanal, wo sie mir als erstes folgen oder wo sie das als erstes hören. Aber zum Recherchieren oder wenn sie ältere Folgen anschauen wollen, das passiert eigentlich alles über den Blog. Und auch wenn ich einen Aufruf mache, zum Beispiel, jetzt habe ich aktuell einen Aufruf, mache bei der Umfrage mit, es geht über den Podcast relativ wenig, aber über den Blog sehr, sehr gut und über den Newsletter noch besser. Das heißt, da bei allem, was man macht, muss man sich immer überlegen, wie spielt denn das zusammen? Und dann hat man eigentlich so sein eigenes Marketing-System und kann das sehr gut nutzen, um Kunden zu gewinnen und laufend Kunden auch zu gewinnen.
Auch das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, auch gerade für Zuhörerinnen, die noch ganz am Anfang stehen. Da beobachte ich nämlich manchmal, dass dann auch so das strategische Denken noch nicht so im Bewusstsein ist. Und du hast es gerade ja sehr schön deutlich gemacht, was wie zusammenhängt und dass man einfach klug überlegt, wenn ich die auf dem Blog habe, dann ist es sinnvoll, sie in meinen Newsletter zu holen, damit ich dann oder ihre E-Mail-Adresse dann zu bekommen, damit ich ihnen auch regelmäßig einen Newsletter schreiben kann. Und dann ist es Teil meiner Community, die ich gezielt bespielen kann. Das ist ja auch was anderes, vielleicht auch nochmal für die, die da nicht so zu Hause sind in diesem Denken. Wenn ich an meine eigene Liste Newsletter schreibe, dann ist das eine gezielte Ansprache und ich weiß, dass ich die alle erreiche, wenn sie die E-Mail klicken. Auch das ist ja ein Unterschied zu Social Media. Da weiß ich gerade nicht, was der Algorithmus macht und wem der das nun gerade in den Feed spielt.
Mhm, absolut. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wir das sagen, weil wir reden jetzt über Podcast und Blog und was weiß ich. Und man sollte eigentlich meinen, das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, so mit Fokus und auf eines konzentrieren. Aber ich meine, du und ich, wir machen das ja jetzt schon sehr lange. Also wenn ich heute nochmal starten würde, würde ich nicht wieder mit sofort allem starten, sondern ich würde mir da auch wieder einen Kanal raussuchen, wo ich sage, der ist am allerwichtigsten für mich. Und das mache ich tatsächlich heute immer noch so. Ich habe einen Kanal, der ist am allerwichtigsten für mich und das ist der Blog. Und alles ist auf den Blog ausgerichtet. Die Blogartikel, die ich schreibe, sind immer das Erste. Und von da aus geht dann der Podcast weg und die Social Media Postings weg. Das heißt, auch hier immer auf eines fokussieren und da schauen, was bringt mir wahrscheinlich am meisten. Also für alle, die jetzt sagen, oh Gott, aber ich muss jetzt alles machen. Nein, müsst ihr nicht. Startet mal und habt eben diese Strategie im Hinterkopf, dass es irgendwann ganz gut ist, sich auf den Newsletter zu fokussieren und irgendwann ganz gut sein kann, vielleicht einen zweiten Kanal noch dazu zu nehmen.
Was kann denn so ein Argument sein, mit dem Bloggen zu starten? Also ich frage das vor dem Hintergrund, dass ja die Menschen, glaube ich, auch unterschiedlich Erfahrungen haben mit Schreiben, mit Texten. Ich habe irgendwann mal Germanistik studiert, davon kann ich aber relativ wenig brauchen, wenn ich jetzt Blogartikel schreibe, weil einfach das Schreiben fürs Internet ganz anderen Regeln folgt. Und ja. Was brauche ich denn so als, vielleicht einmal als Voraussetzung, um damit auch erfolgreich zu werden? Und was darf ich alles lernen, um das zu optimieren?
Ja, also was du brauchst, ist auf der einen Seite mal der Wunsch zu bloggen. Weil wenn du sagst, mein Nachbar hat mir gesagt, ich muss bloggen und deshalb mache ich das jetzt, das ist immer die schlechteste Voraussetzung, ganz ehrlich. Dann würde ich sagen, denk nochmal drüber nach. Aber der Wunsch, das zu machen. Und das Zweite ist, du musst bereit sein, zu warten. Also du brauchst Geduld, weil ein Blog ist halt ein Kanal, der erst längerfristig wirkt, sage ich mal. Das hängt auf der einen Seite natürlich damit zusammen, dass die Reichweite nicht sofort kommt, vor allem wenn du auf Suchmaschinenoptimierung setzt, weil das halt ein bisschen dauert, bis dein Blog in der Google-Suche oder in der Suchmaschine auftaucht. Und das andere ist halt, ein Blog ist ein Werkzeug, um Vertrauen aufzubauen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich veröffentliche jetzt einen Blogartikel, wo drin steht, kauf jetzt das Produkt und dann kaufen sie, sondern das ist eher so, ich gebe den Leuten einen Grund, mir zu vertrauen und mich kennenzulernen und deshalb kaufen sie. Also oft kann man gar nicht so eins zu eins sagen, okay, sie waren jetzt auf dem Blog und deshalb kaufen sie. Das heißt, man braucht Geduld und alles andere kannst du lernen. Ich selber war total schlecht im Deutschunterricht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gerade noch einen Vierer hatte. Und ich habe jetzt sicher nicht den schönsten Schreibstil. Oder was heißt den schönsten, den blumigsten Schreibstil und was weiß ich, das bin ich nicht. Das bin ich aber von der Persönlichkeit her auch nicht. Und das ist mir ganz wichtig. Du musst nicht besonders schön schreiben können. Wichtig ist, dass du deine eigene Stimme transportierst und dass du einfach authentisch, dass du ehrlich bist. Und bei mir fließen zum Beispiel immer wieder österreichische Wörter ein. Manchmal erkläre ich die dann in Klammer, was das heißt. Und manchmal sind so Begriffe wie das Monat zum Beispiel. Bei uns in Österreich sagt man das Monat und nicht der Monat. Und ich werde so oft drauf angesprochen, genauso wie E-Mail, da haben wir auch unterschiedliche Artikel. Da werde ich so oft drauf angesprochen, du hast das falsch gemacht. Und dann sage ich immer, nein, das ist einfach so bei mir und bei uns. Und das ist dieses Authentische. Das heißt, du kannst eigentlich alles lernen. Das Wichtigste ist, dass du anfängst. Weil nur wenn du bloggst, lernst du es auch. Und die ersten Blogartikel werden grottig sein. Vor allem, wenn du sie 2 Jahre später dann durchliest. Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, den ich 2015 geschrieben habe. Ganz, ganz schlimm. Aber du wirst halt jedes Mal besser, aber du wirst es nur, wenn du anfängst.
Du hast gesagt, das Blumige ist nicht so mein Stil, das bin ich nicht. Das würde ich auch noch mal sehr, möchte ich auch noch mal sehr unterstreichen. Was bin ich denn da eigentlich? Ja. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, habe ich so allerhand Vorlagen mir zusammengekauft aus Online-Kursen. So schreibt man eine E-Mail und dann habe ich das auch so gemacht. Ja. Und auch ich hatte dieselbe Erfahrung, wie du das gerade beschrieben hast. Jetzt habe ich mir nach ein paar Jahren noch mal meine ersten Newsletter angeguckt und habe auch nur gedacht, oh, das bin ich gar nicht. Ja. Und das, finde ich, ist auch so wichtig, dass, wie du sagst, anfangen, starten, schreiben. Das Schreiben lernt man nur übers Schreiben, genau wie Laufen und Schwimmen. Das geht nicht anders. Und dann auch so spüren, was sind denn so meine Wörter? Was ist mein Stil? Mhm. Ich empfehle manchmal auch, sprich einfach mal oder nimm mal auf, wie du, was du erzähl irgendeine Geschichte und nimm die einfach auf. Dann klingst du viel lebendiger und schreib das mal auf. Denn ich erlebe auch ganz oft so diese Diskrepanz zwischen dem, was man erzählen möchte. Und wenn es dann ans Schreiben geht, dann kommt so ein Stocken und so, was muss ich denn jetzt hier irgendwie richtig machen? Und damit ist schon irgendwie die Dynamik raus.
Das ist aber auch was mit der Übung dann kommt. Also wenn du es nicht gewohnt bist, dich hinzusetzen, jetzt aufzuschreiben, ist das wahnsinnig schwer. Was ich meinen Kunden immer empfehle, ist, sich eine Person vorzustellen, der du das erklärst. Ich habe zum Beispiel vor meinem Schreibtisch, da gegenüber von mir, einen Sessel sitzen, der wird manchmal von meiner Tochter besetzt. Aber meistens ist er da, damit ich mir einfach vorstellen kann, dass da eine Person sitzt, der ich erzähle, was ich im Blogartikel aufschreiben möchte. Und dann muss man es sich selber aber auch erlauben, dass man eben nicht schön schreibt, so wie wir es gelernt haben, sondern dass man einfach runterschreibt, so wie man es auch sagen würde. Das geht natürlich nicht immer eins zu eins, weil manchmal klingt das dann komisch, aber man kann das einfach mal runterschreiben und dann am nächsten Tag nochmal durchlesen und vielleicht das, was sehr umgangssprachlich ist, rausnehmen. Und dann, das wären die besten Texte.
Und das, was macht die Qualität letztlich aus oder was ist die Güte, dass es gerne gelesen wird und dass die Leute dranbleiben und dass sie Spaß am Lesen haben. Auch da dieser Perspektivwechsel, den im Kopf zu haben, was brauchen denn meine LeserInnen, was haben die denn gerne, was unterhält die unter Umständen?
Das ist ja dieser berühmte Mehrwert. Ja, der berühmte Mehrwert, den wir eh schon so vielfach gehört haben. Das ist natürlich was ganz Wichtiges. Auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wie unterstützt der Blogartikel denn mich? Und das ist, was ich ganz oft sehe, was vergessen wird. Weil wenn wir dann oder wenn die Leute dann schon so weit sind und sagen, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich auf den Mehrwert für den Leser schaue, ist es ganz oft so, dass sie darauf vergessen, dass der Blogartikel ja auch was für mich machen muss, weil sonst ist es sinnlos, dass ich den veröffentliche.
Ist nicht Hobby.
genau, ist nicht Hobby. Es darf Spaß machen, aber es soll kein Hobby sein. Was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du ja auch gefragt hast, okay, was brauche ich? Und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass man nicht schön schreiben muss und so weiter. Es gibt natürlich, so wie du gesagt hast, so Regeln, würde ich mal sagen, wie ein Blogartikel aufgebaut sein muss. Also, dass die Überschrift besonders wichtig sein muss und catchy sein muss, damit überhaupt wer drauf klickt. Wenn niemand drauf klickt, dann kann der Text noch so gut sein. Dann in der Einleitung, dass man die Leute hineinzieht in den Text, ihnen mal verständlich macht, dass der Text überhaupt richtig ist für sie und dass wir eben diesen Mehrwert liefern. Und dann ein schöner strukturierter Aufbau. Also es gibt so einen Bauplan, sage ich mal, für Blogartikel, den man befolgen kann, dass es einem einfach leichter fällt, um die Blogartikel jetzt auch zu schreiben.
Jetzt hatten wir ja, ich versuche mal den Bogen jetzt noch mal ein bisschen größer zu spannen, vom Bloggen zu der Produktivität. Bloggen als Entscheidung für einen zentralen Kanal ist ja auch schon eine Produktivitätsentscheidung letztlich. Ja. Was ist denn sonst in deinem Alltag und vielleicht auch aus der Erfahrung mit den Kunden, mit denen du arbeitest, relevant für ein wirklich produktives Arbeiten im Homeoffice?
Produktives Arbeiten im Homeoffice. Möchtest du auf produktives Arbeiten oder aufs Homeoffice eingehen?
Ja, vielleicht eher auf das produktive Arbeiten. Den zweiten Teil habe ich deshalb genannt, weil viele von uns ja wirklich zu Hause an ihrem PC sitzen, alleine. Viele sind ja solo selbstständig. Und das habe ich jetzt gerade mal mit Homeoffice bezeichnet.
Okay. Alles klar, verstehe. Was ist wichtig fürs produktive Arbeiten? Es gibt so viele Sachen, die wirklich wichtig sein können. Für mich ist das einzig Wichtige tatsächlich Fokus. Also ich schaue jeden Tag, worauf muss ich mich heute fokussieren? Und das fängt eigentlich da an, dass ich mir in der Jahresplanung schon überlege, was ist mein Fokus in diesem Jahr? Dann überlege ich mir für jedes Monat, was habe ich da für einen Fokus? Was möchte ich erreichen oder was muss ich machen, damit ich mein Jahresziel erreichen kann? Und dann überlege ich mir jede Woche nochmal, was muss ich jetzt diese Woche machen, um mein Monatsziel oder mein Fokusthema, das ich in dem Monat habe, zu erreichen? Und dann setze ich mich jeden Morgen auch nochmal hin und schau, okay, was habe ich heute in meinem Projektmanagement-Tool drinnen? Woran muss ich heute als erstes arbeiten? Und das ist so, ich setze mir jeden Tag nur eine Fokusaufgabe, wo ich sage, die muss heute erledigt sein. Das ist besonders wichtig, weil nur wenn ich das mache oder nur wenn ich da einen Schritt weiter bin, dann komme ich meinem Ziel näher und alles, was ich dann noch schaffe, ist Draufgabe. Das ist super, aber ich habe immer nur so eine Fokusaufgabe und das kann ich wirklich empfehlen, dass man sich eine Planung macht und sagt, was muss ich machen, was ist so das Mindeste, was ich machen muss, um voranzukommen, weil dann hat man auch dieses Erfolgserlebnis, yes, ich habe die Aufgabe geschafft und nicht dieses, ich habe noch 10 Sachen auf meiner To-Do-Liste und schaffe sie nicht.
Das klingt ja jetzt so einfach, wenn du das so beschreibst. Jahresziel, Monatsziel, Wochenziel, morgens überlege ich, was zahlt darauf ein. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Du hast ja auch Erfahrungen im Zusammenhang mit Coaches. Du arbeitest ja auch mit, soweit ich das weiß, mit Menschen, die jetzt so, sagen wir mal, in dem Berufsfeld unterwegs sind und weißt dann wahrscheinlich auch aus dem Kontakt, was so den Alltag ausmacht. Was könnten denn da Ziele sein? Also, weil ich überlege mir gerade, wenn ich immer so ganz banal rangehe, ich nehme mir jetzt, was weiß ich, fürs nächste Vierteljahr vor, ich kriege jetzt 2 Kunden für mein VIP-Programm. Okay. Und dann, wie kriege ich die?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil da muss man nicht nur ansetzen beim, okay, wie kriege ich das jetzt, sondern wir müssen eigentlich sehr viel weiter vorn ansetzen und müssen uns anschauen, was machst du denn, wie kriegst du denn den Kontakt? Und das ist auch eigentlich das, warum ich das Bloggen und das Fokus mit dem Business so verknüpfe und warum ich es gar nicht auseinander dividieren kann, weil ich muss ja erstmal die Reichweite aufbauen. Ich muss ja erstmal die Leute bekommen, die mich sehen und dann kann mein erstes Ziel zum Beispiel mal sein, okay, ich möchte meine Reichweite für den Blog aufbauen oder ich möchte meinen Newsletter aufbauen. Und wenn wir das mal zum Beispiel nehmen und sagen, okay, jetzt im Juni ist mein Ziel, meine Newsletterliste um 10% zu steigern, keine Ahnung, also ruhig gern konkret sein, dann kann ich mir anschauen, wenn das mein Monatsziel ist, okay, was muss ich denn dann machen? Dann muss ich vielleicht mal ein Newsletter-Formular einbauen oder dann muss ich einen neuen Lead-Magnet erstellen oder dann muss ich Kooperationen machen. Und wenn wir dann sagen, okay, das Ziel in dem Quartal ist jetzt, den Newsletter aufzubauen oder in dem Monat ist es, den Newsletter aufzubauen, dann kann ich sagen, gut, ich nehme Lead-Magnet, fokussiere mich da auf den Lead-Magneten aus all den Möglichkeiten, die ich habe und schaue mir da dann wieder an, was muss ich jetzt zum Beispiel jede Woche machen, um den neuen Lead-Magneten rauszugeben. Und das könnte in der ersten Woche sein, dass ich mir ein Konzept überlege. In der zweiten Woche könnte das die Technik sein. In der dritten Woche könnte das dann das Bewerben sein und so weiter. Und dann kann ich wieder in der zweiten Woche hergehen und kann sagen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt die Technik habe, was muss ich machen? Ich muss das als PDF erstellen, ich muss das beschreibbar machen, ich muss das, keine Ahnung, in ein Mockup erstellen, also so ein Bild und so weiter. Das heißt, wirklich alle Aufgaben, die man hat, so klein wie möglich runterbrechen, weil dann kann ich die auch schön einplanen. Und wenn man dann ein Projektmanagement-Tool verwendet wie Asana oder ClickUp oder was auch immer, dann kann man immer schön sagen, an dem Tag mache ich das und eigentlich so weit im Vorhinein auch einplanen, dass man nicht überfordert ist und dass man nicht dann 10.000 Dinge auf einmal hat, sondern dass man dann sieht, ah, in der Woche habe ich jetzt 5 Coachings, da schaffe ich es einfach nicht mehr mit der Technik zu arbeiten, dann plane ich das für die nächste Woche ein.
Mhm. Das klingt sehr überzeugend, weil auch wieder so viel Strategie dahinter steht. Also dieses, ich finde, das ist so wirklich untrennbar miteinander verbunden. Produktivität zu, produktiv zu sein, Produktivität als wirklich ein Oberziel zu haben. Und es braucht diese Strategie in ganz kleinen, in jedem einzelnen Schritt, um das letztlich dann zu erreichen. Und ich finde, es braucht auch immer ein Stückchen Mut, sich das zu trauen. Und da ist man auch wieder, glaube ich, an so einer Stelle, da ist auch Unterstützung hilfreich, wenn man dann einfach da auch mal so ein bisschen einen Rahmen gesetzt kriegt und kann sich dann committen auf das, was jetzt einfach angesagt ist, dann ist es vielleicht auch ein Stückchen leichter.
Oh ja, absolut. Also Mut ist bei jedem Schritt notwendig. Also, weil immer, wenn du dich für etwas entscheidest, für einen Fokus entscheidest, sagst du ja, dass alle anderen Möglichkeiten erstmal nicht wahrgenommen werden. Und das muss ein ganz bewusster Schritt sein, weil wenn du das nicht bewusst machst, dann hast du es immer im Hinterkopf, ah, aber vielleicht sollte ich das machen oder vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Und dann kannst du wieder nicht fokussiert arbeiten, weil du wieder drüber nachdenkst. Aber all diese Dinge, die du jetzt im ersten Schritt ausschließt, heißt ja nicht, dass die für immer verloren sind. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Du kannst dir die irgendwo notieren. Ich habe das auch in meinem Projektmanagement-Tool, habe ich so eine Liste mit Ideen, die ich habe. Und jedes Mal, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, gehe ich halt dorthin. Kommt ja selten vor. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte mal ganz was anderes machen oder ganz was Neues ausprobieren, schaue ich halt dann da hinein. Aber das stimmt, du musst mutig sein. Und wenn du jemanden hast, der sagt, probier das und der dich da auch so ein bisschen accountable hält quasi, ist es natürlich sehr viel einfacher dann, das durchzuziehen.
Ja, ich finde auch manchmal hilft schon die Frage, was habe ich groß zu verlieren? Also ich kann ja eigentlich auch, wenn ich eine Sache konsequent verfolge, kann ich im besten Fall dabei gewinnen. Und das, was ich verliere, ist eigentlich viel weniger. Ja. Also die Angst, die dahinter steht, ist nach meiner Erfahrung oft viel größer oder auch unbegründet groß, weil letztlich schon in der Entscheidung eigentlich die Chance liegt, viel mehr zu erreichen.
Ja, und im schlimmsten Fall haben wir einen Fehler gemacht und können aus diesem Fehler lernen. Und das ist auch immer wahnsinnig hilfreich, weil eigentlich dürften wir es gar nicht Fehler nennen, sondern wir dürften es eigentlich nur noch Learning nennen. Ja. In Wirklichkeit ist alles, was nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten, wenn du bereit bist, daraus zu lernen, kannst du wahnsinnig viel daraus mitnehmen. Aber du musst eben bereit sein.
Das ist auch mein Wording immer. Ich spreche gern von Lernchancen. Fehler sind Lernchancen. Und ich finde auch die Formulierung besser. Ich kann etwas noch nicht. Also ja. Fehler klingt auch immer so nach endgültiger Absage an meine Kompetenz. Und das ist es ja nicht. Es ist im Moment, in der Situation, habe ich irgendetwas noch nicht hingekriegt, aber morgen vielleicht oder nächste Woche. Du hast eben gesprochen von einem Projektmanagement-Tool, Asana als Beispiel. Magst du mal ein bisschen vielleicht auch darüber sprechen, wie einem ein Tool dieser Art bei der Organisation der eigenen Arbeit helfen kann?
Ja, voll gern. Ich bin ein riesiger Asana-Fan. also der Grund, warum ich ein Tool nutze, oder sagen wir so, früher habe ich ein Tool als To-Do-Liste genutzt und habe mir immer alles aufgeschrieben und dann abgehakt. Mittlerweile mache ich das ein bisschen anders, weil mittlerweile ist mein Projektmanagement-Tool mein zweites Gehirn. Das heißt, ich packe wirklich alles, jede Idee, jede Aufgabe, die ich habe, in dieses Tool hinein, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und das alleine ist schon so eine wahnsinnige Erleichterung. Mental Load ist ein Begriff, den viele wahrscheinlich kennen, so dass man ständig an irgendwas denken muss. Und ich konnte meinen Mental Load wahnsinnig reduzieren, weil ich einfach alles, woran ich denken musste, in mein Projektmanagement-Tool hineingepackt habe. Und dort habe ich wiederkehrende Aufgaben, wie zum Beispiel, dass ich immer am letzten Donnerstag im Monat meine Buchhaltung mache. Oder dass ich jeden Montag bei LinkedIn hineinschaue, was da für Nachrichten gekommen sind und so weiter. Also diese Sachen sind einmal draußen. Und das andere ist, dass ich speziell bei Asana Im Prinzip ist es mehr oder weniger egal, welches Projektmanagement-Tool du hast, aber es geht halt darum, dass du gut damit arbeiten kannst. Und Asana ist für mich deshalb so gut, weil ich dort unterschiedliche Projekte anlegen kann, wo die Aufgaben drinstehen. Also zum Beispiel Content-Erstellung ist bei mir ein Projekt und Backoffice, also alles, was mit Kundensupport und so weiter zu tun hat, aber auch mein Mitgliederbereich. Und das heißt, es ist alles, da sehe ich für jedes Projekt die Aufgaben einzeln, aber ich habe auch eine Gesamtübersicht, wo ich jeden Tag dann sehe, was ich heute zu tun habe. Und das hilft mir eben, so diesen Fokus zu halten, weil ich da immer ganz genau sehe, was ist denn heute zu tun. Und wie schon gesagt, wenn ich jetzt ein neues Projekt plane, plane ich das auch relativ früh mit all den Aufgaben, damit ich zum Beispiel im September schon sehe, was ich wann machen muss und dass ich da dann weiß, okay, habe ich in der Woche überhaupt noch Zeit oder nicht. Mhm. September also, ist ein bisschen zu weit vorgegriffen jetzt.
Entschuldigung, nee, was hast du gesagt?
Nein, September ist ein bisschen zu weit vorgegriffen. Für September habe ich jetzt noch nichts, aber so die nächsten 2 Monate sind für mich meistens schon ziemlich genau durchgeplant.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich keinen Zweifel daran, dass es stimmt, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du seist ein strukturierter Mensch. Das kommt wirklich völlig überzeugend und klar rüber. Und vor allen Dingen, ich finde es auch insofern überzeugend, weil wirklich du das immer in Verbindung bringst mit dem Nutzen, den es hat. Und das ist ja irgendwie auch das Entscheidende. Jede kleine Sortiermaßnahme hat einen Sinn und hat dann am Ende einen Nutzen. Und diesen Kopf zu entleeren, das ist auch was, was, glaube ich, ganz hilfreich ist, so für unsere Zuhörerinnen, da eine Möglichkeit zu sehen. Denn ich glaube, da leiden viele drunter. Du hast ja auch am Anfang so schön gesagt, wir wären nicht selbstständig, wenn wir nicht 100.000 Ideen hätten. Ja. Und das ist ja auch das, was einen so begeistert. Das macht mich auch immer wieder unglaublich fröhlich, dass ich denke, wow, was habe ich für eine tolle Arbeit, dass ich an sowas rumdenken kann. Ja. Aber manchmal ist es zu viel im Kopf und dann ist es günstig, das einmal irgendwo abzulegen.
Ja, aber ich muss dir gestehen, ich war auch nicht immer so organisiert, gell? Also wie gesagt, im Herzen war ich immer schon ein strukturierter Mensch, glaube ich. Also ich war auf einer Schule, wo wir Programmieren gelernt haben und so. Also das ist ja nicht umsonst, dass ich da irgendwie so dieses strukturierte Denken habe. Aber ich habe es ganz, ganz lange nicht geschafft, das umzusetzen in meinem Business, weil ich eben auch Angst vor Fokus hatte, weil ich nicht wusste, wie ich es schaffe, all die To-Dos da im Überblick zu behalten. Und habe dann eben mit Asana eigentlich, also das habe ich anfangs auch lange als To-Do-Liste genutzt, aber irgendwann nach der Geburt meiner Kinder, so diese Motivation auch gehabt, okay, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, weil es geht einfach nicht mehr anders, und habe dann Schritt für Schritt auch das ausprobiert und habe Jahre gebraucht, ganz ehrlich, bis ich da ein System gefunden habe, das funktioniert, dass ich meinen Kunden jetzt auch weitergebe, weil ich mir immer denke, warum sollte ich das für mich behalten, weil es ist einfach eine wahnsinnige Erleichterung und man muss nicht strukturiert sein und man muss jetzt nicht schon alles gut organisiert haben. Ich glaube, also ich kann auch von mir nicht sagen, dass ich alles organisiert habe, aber es ist halt eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man das zumindest vorbereitet hat und dann auf die unerwarteten Dinge des Lebens auch reagieren kann und leichter reagieren kann.
Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann das gehen? Also klar, man geht auf deine Webseite, das ist ja selbstverständlich, aber vielleicht magst du nochmal, die werde ich auch in den Shownotes verlinken, vielleicht magst du aber nochmal ein bisschen genauer sagen, welche Art von Programmen du anbietest und wie Menschen mit dir zusammenarbeiten können.
Ja, sehr gerne. Also das erste Programm, das ich habe, ist eben mein Blogging-Programm und da begleite ich 12 Monate lang beim Aufbau des Blogs und beim Erstellen der Strategie und eben so dieses Lernen, wie schreibe ich Blogartikel, weil wir haben gesagt, Bloggen lernt man nur durchs Bloggen und das lernt man auch nicht in 5 Wochen, deshalb habe ich da ein 12-Monats-Programm, das ist die Blogothek. Und genau, für alle, die sagen, das ist mir noch ein zu großes Commitment und ich möchte erst mal schauen, wie ich Blogartikel überhaupt schreiben kann, habe ich auch einen Blogartikel-Bauplan, den man sich für 0 € runterladen kann und da einfach mal schauen kann, wie sollte denn so ein Blogartikel aufgebaut sein? Das ist das eine, und das andere ist ein Programm, das ich gerade entwickle, also das gibt es noch nicht, aber da geht es darum, Prozesse und Strukturen für das Business aufzubauen und diesen Verkaufsfunnel, über den wir auch schon so ein bisschen gesprochen haben, wo kommen die Leute her, wie kann ich das aufbauen, den aufzubauen, damit das Business für einen arbeitet und man nicht umgekehrt fürs Business arbeitet.
Ja, danke. Klingt ganz spannend und ich kann auch nur unterstützen, dass es wirklich auch Spaß machen kann zu bloggen und dass das eine wirklich schöne, auch eine, das ist nicht nur eine Arbeit in meinem Verständnis, die ein Pflicht-to-do ist, sondern das macht einfach auch Freude, seine Gedanken in einem solchen Text zu sortieren. Und ich selber mache das auch total gerne, von daher kann ich es gut nachvollziehen. Ich danke dir sehr für die vielen, vielen Tipps, Gedanken, Hinweise. Ich glaube, da konnten heute unsere Zuhörerinnen viel von mitnehmen und ich werde auch den Bauplan noch verlinken, von dem du gerade gesprochen hast, sodass man da auf jeden Fall einen ersten Eindruck kriegen kann, wie es funktionieren kann. Und ja, ich danke dir sehr, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich hoffe auch, dass ganz viele Erkenntnisse dabei waren und vielleicht der Mut zu Fokus.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.